Ja, wir befinden uns in unserer Weihnachtsreihe mitten auf der Insel Kreta. Da hat der Paulus missioniert und Menschen haben den Herrn Jesus persönlich kennengelernt. Es sind Gemeinden entstanden. Dies alles geschah wahrscheinlich so circa 65 nach Christus, nachdem der Paulus aus seiner Gefangenschaft entlassen wurde und er noch einmal missionieren konnte. Und da hat er Kreta aufgesucht, eine große Insel, die größte griechische Insel, 250 Kilometer breit, 60, 70 Kilometer hoch. Sie hat Gebirge bis 2800, 900 Meter hoch und mehrere Ortschaften. Manche sind uns von der Bibel her vertraut, Phönix und Guthafen, Schönhafen, kommen in der Apostelgeschichte vor und die können wir dann nachlesen. Auf der Fahrt des Paulus nach Rom werde sie also erwähnt. Und jetzt ist also an diesem Ort eine Gemeinde entstanden, aber eine Gemeinde, die nun doch auch noch jung ist und viel zu lernen hat. Menschen, die aus der Welt heraus errettet worden sind und ihre ganze Ballast-Tanks noch mit sich auch tragen, wenngleich sie erneuert worden sind in ihrem Herzen. So sind so viele Prägungen auch noch da aus der Vergangenheit. Die Kreter, so haben wir im Titusbrief ja es gehört, die werden als Menschen beschrieben, Kapitel 1, Vers 12, die von jeher Lügner, böse Tiere und faule Bräuche sind. Wir neigen dazu, wenn wir das lesen, zu sagen, Gott sei Dank, dass wir nicht so sind. Aber der Mensch ohne Jesus Christus ist jeder Einzelne ein Lügner, jeder Einzelne bös und jeder Einzelne faul in dem Bereich, wenn es darum geht, für Gott auch etwas zu tun. Da hat er kein Interesse daran. Er lebt für sich und für die Verwirklichung seiner eigenen Träume. So, und jetzt hat der Paulus diesen Titusbrief geschrieben. Wir haben aus dem dritten Kapitel da einige Verse gelesen und haben gesehen, er will sie erinnern an ihre Vergangenheit, dass sie daran denken, das ist jetzt etwas, was zurückliegt. Er hat sie aber auch erinnert an die Gegenwart und was jetzt nun in ihrem Leben wichtig ist, dass sie zum Beispiel gegenüber allen Menschen alle Sanftmut erweise, nicht streitsüchtig sind, gütig, niemand verlästern. Und heute, das habe ich schon letztes Mal gesagt, wollen wir uns vom dritten Kapitel noch einmal beschäftigen mit dem Evangelium selbst, mit dem Wesen Gottes, was hier auch uns beschrieben wird, wenn der Paulus von dem Evangelium redet, von der guten Botschaft, die dort in Kreta auf der Insel so viel Segen bewirkt hat. Und ich lese uns dazu noch einmal die ersten 7 Verse aus dem dritten Kapitel vor. Titus 3, die Verse 1 bis 7. Da steht Folgendes. Erinnere sie, mit sie ist jetzt also die Gemeinde gemeint dort auf Kreta und der sie erinnern soll, ist der Titus, den der Paulus zurückgelassen hat. Er ist schon weitergereist und will nach Nikopolis. Er schreibt jetzt also diesen Brief. Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind zu jedem guten Werk bereit, dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre. Das ist schön, wenn dann jemand sagen kann, wir und nicht nur da ist also so ein Tagdieb, der hat jetzt also auch sich verändert, sondern wir waren solche Tagdiebe, also wir waren wirklich Sünder. Denn auch wir waren einst unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber, und jetzt kommt das Evangelium, die Botschaft, die gute Botschaft, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters erschien, da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten. Also niemand kann sagen, wenn er zu dem Herrn Jesus Christus gehört, ja, ich gehöre zu ihm, weil ich fromm bin. Also ich gehöre zu ihm, weil ich gute Werke getan habe. Ich tue Recht und scheue niemand. Damit wird niemand in den Himmel kommen. Niemand, der im Himmel einmal sein wird, hat Recht getan. Und also niemand gescheut, sondern im Himmel sind nur Sünder. Sünder, die aber gerechtfertigt sind durch die Gerechtigkeit Jesu Christi und die dies auch verstanden haben und an ihn sich hänge und ihm ganz vertraue. Also da hat er uns nicht unter Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt. Das ist ein Begriff, der überaus wichtig ist, die Wiedergeburt. Und zugleich aber auch ein Begriff, mit dem heute ganz viele gar nichts mehr anfangen können. Was ist eigentlich die Wiedergeburt? Die Geburt, das ist uns ein Begriff, das kennen wir. Wir sind zum Beispiel geboren worden. Und manch einer hier hat auch schon die Geburt eines Menschen miterleben dürfen. Und so ist es auch mit der Wiedergeburt. Es ist eine radikale Erneuerung des Herzens. Nicht durch jemand selbst bewirkt, sondern durch Gott und seinen Geist bewirkt. Eine Erneuerung, wirkliche Erneuerung des Menschen. So steht es hier auch beschrieben. Also, er rettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, jetzt kommen wir zu dieser Rechtfertigung, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Bis hierhin lese ich uns den Text vor und möchte noch am Anfang mit uns gemeinsam beten. Lieber Herr, nun befinden wir uns mitten in einem Gottesdienst und wir hören auf dein Wort. Aber wir sind Menschen, die jetzt die ganze Woche über auch gelebt haben und es ist gar nicht einfach für uns nun, dir zu begegnen, ruhig zu sein und auf dich zu hören. Wir können es nicht von uns aus und wir wollen dich darum bitten, dass du unsere Ohren auftust, unsere Herzen auftust und mit uns redest, dass wir es merken und spüren, dass du es bist, dass es dein Wort ist, dass du gegenwärtig bist, Herr Jesus Christus. Ja, du gegenwärtig bist unser himmlischer Vater. Wir bitten dich um dieses Werk, weil wir, Herr, doch so dringend das Evangelium, die gute Botschaft auch hören müssen, weil wir nur von daher leben können, weil nur diese Botschaft uns wirklich Hoffnung gibt. Nimm uns an die Hand, Herr, und führe uns. Und lass du uns, Herr, diese Botschaft, ja dein eigenes Wesen ganz groß werden, dass wir uns ganz neu vertrauensvoll und kindlich an dich hängen und mit dir gehen. Dies wollen wir erbitten, unser himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Amen. Was ist eigentlich das, was die Menschen auf der Insel Kreta verändert hat. Warum sind auf einmal da Gemeinde entstanden, Menschen verändert worden, sodass der Paulus jetzt einen Brief an diese Menschen schreibt und an seinen Mitarbeiter Titus? Was ist es eigentlich, was sie verändert hat? Mit einem einzigen Wort ausgedrückt könnte man jetzt sagen, das Evangelium, die gute Botschaft. Man könnte aber auch sagen, und das wäre genauso recht gesagt, es ist Gott selbst, der diese Veränderung bewirkt hat. Indem, dass er erschienen ist. Indem, dass er diese Menschen besucht hat und sich ihnen in seiner Liebe geoffenbart hat und ihnen seine Barmherzigkeit und seine Freundlichkeit und seine Rettung hat zuteilkommen lassen. Ganz persönlich. So dass sie, wenn sie nun diese Worte hören, sie mit ihrer eigenen Lebenserfahrung verbinden können und sagen können, ja, ich erinnere mich an den Tag, als die Liebe Gottes in mein Herz eingezogen ist. Die Barmherzigkeit, die Güte und die Freundlichkeit Jesu Christi mir offenbar geworden ist. Ich erinnere mich an den Tag, als ich auch ein neuer Mensch werden durfte und gereinigt werden durfte und wiedergeboren werden durfte. Ich erinnere mich an diesen Tag. Wie geht es euch, wenn ihr diese Zeile hört, wenn ihr zum Evangelium geführt werdet, als aber die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien? Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Wie geht es dir, wenn du diese Worte hörst? Was bewirke sie in deinem eigenen Herzen? Hast du eine Erinnerung an dieses Werk? Wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann hast du eine Erinnerung an eben genau dieses Werk. Dann kann der Herr heute das in deinem Herzen wachrufen und dich erinnern daran. Schau, so bin ich in deinem eigenen Leben erschienen. Schau, so habe ich in meiner Güte, in meiner Freundlichkeit dich aufgesucht und habe dich errettet. Wenn du aber von deiner Seite aus dies nicht aufmagst, zu sagen, ja, ich weiß es, dass der Herr Jesus Christus mir erschienen ist. Ich habe es persönlich erfahren. Mein eigenes Herz hat erneuert. Meine Sünde sind vergeben. Und ich habe Friede mit Gott. Wenn ich jetzt sterbe, weiß ich, dann werde ich bei Jesus Christus sein. Wenn du dies nicht weißt, dann ist es wichtig, dass du jetzt gut zuhörst. Wir wollen über das Eigentliche uns Gedanken machen. Über das Wesen Gottes. Über das Werk Gottes. Und das fällt dem Menschen gar nicht leicht, weil wenn er so in den Gottesdienst hineinkommt, wenn wir auch Gottes Wort hören, dann sagen wir oft, ja, ich möchte etwas für mein Leben hören. Ich möchte etwas Praktisches hören. Ich möchte hören, wie ich leben kann. Ich habe Fragen, die beantwortet werden müssen. Ich habe Probleme, die gelöst werden müssen. Also möchte ich was Praktisches haben. Ich möchte eine praktische Botschaft haben. Und wenn ich nur so denke, dann ist es sehr mühsam für mich, dass ich persönlich das Wesen Gottes und das Werk Gottes als etwas ansehe, was mit meinem eigenen Leben, mit den brennenden Fragen meines Herzens zu tun hat. Aber warum ist Jesus Christus Mensch geworden? Warum ist mit ihm die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes erschienen? Wenn nicht aus dem Grund, dass er sich genau um unsere Probleme kümmern möchte. Aber wie er das tut, das ist schon wichtig, dass wir auch darauf Acht haben. Und Dazu müssen wir zuallererst einmal auf Gott schauen. Wir müssen ihn uns vor Augen stellen. Wir müssen uns diese Zeit nehmen. Wir müssen, wie es früher im also Pietismus auch ganz gebräuchlich war, stille werden. Könnt ihr stille werden? Wirklich stille werden? Ganz viele Menschen können das gar nicht mehr. Sie können nicht stille werden. Aber wir brauchen diese Stille. Wir brauchen dieses Rasten vor Gott, damit er überhaupt mit uns reden kann. Und ich wünsche euch nichts mehr für diese Weihnachtstage, dass ihr euch diese Zeit auch nehmt, für euch persönlich, und dass ihr vor den lebendigen Gott redet und euch nun auch zeigen lasst, wo stehe ich überhaupt? Und was hat mir das Wesen Gottes, welches ich hier beschriebe, finde, das Evangelium, was hat es für eine Bedeutung für mich jetzt? Darf ich mal damit beginnen zu sagen, dass es ein ganz gewaltiger Kontrast ist zu dem, was die Menschen auf der Insel Kreta, die hier angesprochen werde, bisher erlebt habe. Ein riesiger Unterschied. Also ein ganz gewaltiger Unterschied. Was sie bisher erlebt habe, ich habe es euch ja vorgelesen, in Kapitel 1, Lüge, viel Böses, Faulheit, Eigennutz, Egoismus, Stolz, Hochmut, das habe sie alles vorgefunden. Aber jetzt kommt etwas, was sie bisher noch nie erlebt und erfahren habe. Ein ganz gewaltiger Kontrast. Und genau das geschieht durch das Kommen Jesu Christi auf diese Erde. Wir haben das heute Morgen im Gebet auch schon gehört. Das Licht scheint in der Finsternis. Das ist ein Kontrast, Licht und Finsternis. Jetzt, das ist aus dem Johannesevangelium und beschreibt das Kommen Jesu Christi und erklärt nichts anderes als die Finsternis, eben uns, die Erde, wir in unserer Sünde. Und das Licht, er, der Reine, der Heilige, Jesus Christus. Diese beide, wie passen die überhaupt zusammen? Der Sünder und der Heilige. Das ist das Wunder, dass der Heilige kommt, um für den Sünder am Kreuz zu sterben. Aber dieser Kontrast, das ist es, was auch hier den Menschen auf Kreta, als sie Jesus Christus kennengelernt haben, offenbar geworden ist. Es ist eine neue, es ist eine andere Welt. Menschenliebe, vielleicht haben sie vorher dieses Wort auch gekannt. Und genauso Freundlichkeit. Vielleicht habe sie auch dieses Wort vorher gekannt, aber nun Jesus Christus als jemand kennenzulernen, seine Freundlichkeit, seine Menschenliebe und die des himmlischen Vaters, das war für sie etwas ganz Neues. Und ich möchte euch das auch versuchen nahezubringen. Euch groß und wertvoll mache, die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes. Wir kennen dies aus der Welt nicht. Gottes Wesen finden wir in dieser Welt beim natürlichen Menschen nicht. Er kann zwar auch sagen, ach, ich bin auch ein freundlicher Zeitgenosse und habe die Menschen lieb. Aber all diese Freundlichkeit, all diese Menschenliebe entspringt aus einem sündigen Herz und hat die Sünde mit dabei. Ist vermengt von der Sünde. In Sünde bin ich geboren, sagt David im Psalm 51, und das ist vollkommen wahr. Die Bibel sagt es uns, Gott sagt es uns. Und so kommt hier etwas Einzigartiges. Eine Freundlichkeit, eine Menschenliebe, eine Barmherzigkeit zu uns, die es nie vorher gab. Und genau so will sie wahrgenommen werden. dass ich in meiner Finsternis sitzen sage, da ist das Licht, bei Jesus Christus ist wirklich das Licht. Da ist wirkliche Barmherzigkeit, da ist wirkliche Güte und Freundlichkeit, da ist wirkliche Menschenliebe. Ich sehe sie am Kreuz, diese Menschenliebe. Er starb für mich, damit ich die Strafe für meine Sünde nicht bezahlen muss. Siehst du das auch? Deine Strafe, deine Sünde? Du musst für diese Sünde bezahlen. Jeder Einzelne muss für seine eigene Sünde die Strafe bezahlen. Und wenn Jesus Christus sie nicht bezahlt, dann muss ich sie selber bezahlen. Wenn ich mich nicht ganz an Jesus Christus hänge, bin ich derjenige, der diese Strafe zu zahlen hat. Ich möchte euch die Frage stellen, was hat es für euch für eine Bedeutung, die Freundlichkeit Gottes? Was hat es für euch für eine Bedeutung, die Menschenliebe Gottes, seine Barmherzigkeit? Ist es für euch etwas auch so Einzigartiges, dass ihr sagt, das muss ich unbedingt näher kennenlernen, besser kennenlernen? Das wäre eine richtige Reaktion. Aber sie kann nur kommen, wo Jesus Christus selber am Werk ist. Sie ist keine Reaktion, die wir von uns aus haben. Wir von uns aus wenden uns eher von Gott ab. Wir suchen ihn nicht. Wir leben von unserer alten Natur her in Feindschaft mit Gott. Das habt ihr genauso kennengelernt. Jeder Einzelne, wenn er geboren wird, wenn er aufwächst, erfährt er das. Es ist viel einfacher, ohne Gott zu leben, als zum Beispiel diese Bibel zu lesen. Diese Bibel zu lesen ist unwahrscheinlich anstrengend. Nicht, weil sie ein schreckliches Buch wäre, nicht, weil sie ein Buch wäre, also diese Bibel, wo nun also ganz schreckliche Sachen drinstehen. Ganz im Gegenteil. Es ist ja das Evangelium, die Botschaft von dem Werk Jesu Christi, was von der ersten bis zum letzten Seite dort auch erklärt wird. Und trotzdem, also darin zu lesen, das ist für den Menschen fast unmöglich. Es fällt ihm unwahrscheinlich schwer. Wir tun uns gar nicht so einfach mit der Barmherzigkeit Gottes. Wir tun uns gar nicht so einfach mit seiner Güte, mit seiner Freundlichkeit, also mit seiner Menschenliebe. Wir rennen eher davon weg. Und deswegen möchte ich euch einladen. Alle möchte ich euch einladen und möchte euch also im Namen Gottes darum bitten, beschäftigt euch damit. Bittet Gott darum, dass er euch diese Dinge groß werden lässt, wieder ganz neu groß werden lässt. Ganz neu sie auf euer eigenes Herz legt. Dass ihr sagt, ich möchte Gott kennenlernen, noch mehr kennenlernen, noch besser kennenlernen. Ich möchte eigentlich selber so ein Kontrast sein, wenn ich jetzt morgen, und das werdet ihr ja auch tun, bei euch in der Familie, wenn ihr zusammenkommt, um Weihnachten zu feiern. Wenn ich jetzt also morgen in die Gemeinschaft gehe mit den Liebsten, mit meiner Familie, möchte ich gerne diesen Kontrast auch darstellen. Ich möchte geprägt sein von der Freundlichkeit Jesu Christi. Ich möchte geprägt sein von der Menschenliebe Jesu Christi. Ich möchte geprägt sein von der Barmherzigkeit Jesu Christi. Ich möchte den Unterschied machen. Denn wenn wir, und das könnt ihr euch jetzt schon ganz gut vorstellen, wenn wir dann zusammensitzen und was Gutes essen, was Gutes trinken und miteinander Gemeinschaft haben, dann werden ganz viele Dinge erzählt, besprochen, Themen gewälzt, aktuelle, aus der Vergangenheit. Aber dass wir dann sagen, jetzt möchte ich den Kontrast von meiner Seite aus auch sein. Jetzt möchte ich Jesus Christus ins Spiel bringen. Denn das ist Weihnachten. Die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes ist erschienen. Das ist wirklich Weihnachten. Jetzt möchte ich den Unterschied machen. Versteht ihr? Das ist es, was hier auch die Botschaft ist. Es ist das Evangelium, welches den Unterschied macht. Es ist wirklich das Evangelium. Dieses Evangelium hat neues Leben geschaffen. Dort auf der Insel Kreta. Und jeder, der von diesem neuen Leben, der von Jesus Christus auch und von seinem Geist auch bewohnt wird und auch geleitet und geführt wird, der hat dieses Anliegen. Habt ihr es für euch? Das ist jetzt die Frage, die ich mir auch stellen muss. Wie weit ist das Evangelium in der Lage gewesen, mich zu prägen? Wie weit bin ich jemand, der überfließend ist, ne, vom Heiligen Geist, so dass ich nicht nur für mich, sondern für andere, also erfüllt bin von der Liebe Gottes, von der Barmherzigkeit Gottes, von der Güte Gottes, von der Freundlichkeit Gottes. Ist mir das ein Anliegen? Wie gesagt, die kommenden Tage werden viele Anliegen Rolle spielen. Aus der Vergangenheit und aus der Vergegenwart. Aber wenn wir den Unterschied nun machen würden, wenn wir von unserer Seite aus diesen Kontrast, der hier erklärt wird, und die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, wenn wir das hineinbringen könnten, das wäre Weihnachten. Bringt es bitte in euer eigenes Leben auch hinein. Lest in der Bibel. Lest ein gutes Buch in dieser Zeit, wenn ihr jetzt auch frei habt. Lasst die Barmherzigkeit und Freundlichkeit Gottes, dieses Wesen, sein Wesen, euch prägen. Lasst euch erretten, sagt einmal einer der neutestamentlichen Prediger aus diesem verkehrten Geschlecht. Lasst euch erretten. Das ist am Anfang so, es ist Errettung, aber es bleibt auch Errettung. Und wir brauchen aus diesem Grund immer wieder das Evangelium, dass wir es vor Auge gestellt bekommen, das Wesen Gottes. Wenn jemand wächst in diesem Evangelium, hat er mehr Interesse an dem Wesen Gottes. Wenn jemand nur religiös ist und der äußerliche Schein da ist, er geht in den Gottesdienst, er hat ein Liederbuch, er hat eine Bibel zu Hause, er ist konfirmiert, er ist getauft, er wird christlich beerdigt, hat es für ihn gar keine Bedeutung. Er geht auch aus dem Grund verloren, weil er keine Vergebung seiner Sünde hat und Friede mit Gott, weil er nicht erneuert ist und wiedergeboren ist, sondern nur den Schein der Gottseligkeit hat, aber nicht wirklich das Wesen. So sagt es der Paulus im Titusbrief Kapitel 1, sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Kontrast ist es, das Evangelium, das Wesen und das Werk Gottes. Aber es ist nicht nur ein Kontrast, sondern es ist auch ein Werk und ein Wesen, was aus dem eigenen Schöpfer kann. Stellt euch vor, ihr kommt an einen Ort, wo lauter Menschen wohnen, die undankbar sind, unheilig sind, unfreundlich sind, lieblos sind, vielleicht sich gegenseitig sogar, wie es auch früher auf manchen Inseln der Fall war oder in Afrika, sich gegenseitig aufessen. Also Kannibale. Das ist jetzt extrem so von meiner Illustration her. Aber das ist bewusst gewählt. Ihr kommt an so einen Ort. Was kann denn an so einem Ort überhaupt eine Veränderung bewirken? Gibt es denn irgendeinen Ansatz, wo ich jetzt sagen könnte, oh, da finde ich ja noch was Gutes in diesem Menschen. Das ist ja der Gedanke heute, gell, dass der Mensch gut ist, edel, hilfreich und gut. Die Bibel sagt das aber gar nicht. Die Bibel sagt, der Mensch ist böse. Also was für einen Ansatz gibt es denn überhaupt dafür, dass nun dieses Evangelium irgendetwas erreichen könnte? Da ist doch gar nichts, woran ich ansetzen kann. Nichts, wo ich irgendwie auch anknüpfen könnte. Da ist keiner, der Gutes tue. Nicht einer. Keiner, der Gott suche, sagt Paulus im Römerbrief im 3. Kapitel. Wo ist da ein Ansatz? Das ist das Schöne am Evangelium, an dem Wesen Gottes, an dem Werk Gottes, dass er in sich diese Barmherzigkeit trägt und die Liebe. Eine bedingungslose Liebe, die sich in ihm gründet, die nichts braucht bei uns. Um errettet zu werden, muss ich nicht etwas sein. Ganz im Gegenteil, der, der das glaubt, dass er was sein muss und was bringen muss, der sich nicht beschenken lassen kann, wird am Ende verloren gehen. Weil er denkt, er muss von sich aus alleine etwas vorweisen, damit er angenommen werden kann. Nein, das ist beim Evangelium ganz anders. So steht es hier ja auch beschrieben. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet. Er braucht gar keinen Ansatz. Er braucht gar nichts. So kann auf dieser Insel, wo diese Menschen leben, wo diese Menschen wohnen, die vollkommen böse sind, durch Gottes Gnade neues Leben entstehen, weil er alles mit sich bringt und es in sich trägt. Das ist doch jetzt auch für mich, selbst wenn ich den Herrn Jesus Christus schon kenne, ist das doch die Hoffnung. Wenn ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich sage, ich bringe hier gar nichts mit, ich habe hier gar keine Voraussetzungen, ich habe hier von meiner Seite aus gar keinen Ansatz, nur einen Schritt weitergehen zu können. In die richtige Richtung. Ich weiß zwar die richtige Richtung, ich kenne sie zwar, aber ich kann nicht auf diesem Weg vorangehen. Dann darf ich doch auch von meiner Seite aus wissen, das ist kein Problem für den Herrn Jesus Christus. Er muss nicht an meinem Werk ansetzen, sondern er kann selber sich eine Bahn schaffen, wo er mich auch voranführt und mich heiligt und mich verändert und mich auch segnet und mich auch umgestaltet. Das ist das Evangelium. Das Evangelium braucht nichts, wo es ansetzen kann. Es ist völlig frei. Es kann eingreifen in das Herz und einfach dort etwas Neues schaffen. Ein neuer Mensch ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, ich mache alles neu. Freut ihr euch darüber? Freut ihr euch noch über eure Rettung? Ich muss mir auch persönlich diese Frage stellen, ob es mir so geht, wie nun der Maria, als sie nun selber dem Retter begegnen darf. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 47, wird es also beschrieben. Da heißt es von der Maria in dem Lobpreis, mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Das ist die Folge des Evangeliums. Das ist, was die Menschen auf der Insel Kreta erlebt haben. Wenn jetzt so wir in ein Haus hineingehen würde und wir würden eine Familie treffen, Oma und Opa, Vater und Mutter und Kinder, und sie wären alle nun auch errettet worden und wären nun Kinder Gottes, dann würde wir sie hören, wie sie uns das auch erzählt hätte oder wie sie uns das berichten würde. Der Herr Jesus Christus ist in unser Leben gekommen. Wir haben von ihm gehört. Aber es ist nicht nur so gewesen, dass wir es gehört haben, sondern er ist wirklich in unsere Herzen getreten und hat uns erneuert. Und jetzt können wir glauben. Und wir können ihn und seine Freundlichkeit erkennen. Wir haben jetzt einen Retter. Wir sind jetzt nicht mehr so. Die Insel Kreta war eine Insel, wo ganz besonders am Zeus auch hing, die griechische Götter- und Sagenwelt. Wir sind jetzt nicht mehr angewiesen auf diese moderne weltliche Götter, die da auch alle so damals oder vielleicht auch heute gehandelt werden, sondern wir haben einen Retter. Ich habe einen Retter, der ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Der ist gekommen aus der Ewigkeit und bringt uns ewiges Leben. Freut ihr euch über euer Heil? Mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. So soll es sein, dass wir uns freuen über den, der gekommen ist für uns. Aber dieses Kommen bringt auch mit sich, nicht nur, dass es aus sich selber heraus wirken kann, das Evangelium, das Werk Gottes, sein Wesen ist es, welches dieses Werk bewirkt, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, sondern es ist auch eine wirklich zupackende Liebe, die sich uns hier auch zeigt. Also steht hier in Vers 5, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Eine zupackende Liebe. Eine Liebe, die den Sünder ergreift und ihn erneuert. Es ist ja eine Sache, nur dazustehen und zu sagen, schau mal, so musst du es machen. Und das hört man leider viel zu oft in dieser Welt. Es gibt ganz viele, die dastehen und sagen, so musst du es machen. Viele Ratgeber. Aber Retter? Wie viele gibt es, die mein Herz verändern können? Wie viele gibt es, die mich wirklich erneuern können? Die wirklich zupacken und ein Interesse daran haben, dass ich nicht verloren gehe. Es ist nur einer. Nur ein Name, der uns unter dem Himmel gegeben ist, unter dem wir und durch den wir errettet werden müssen. Jesus Christus. Nur einer hat diese Kraft. Nur einer kann so zupacken und wirklich verändern. Aber er kann das auch. Er kann wirklich reinigen. Habt ihr das auch erfahren und erlebt? Die Menschen auf der Insel Kreta, die könnt ihr jetzt von ihrer Seite berichten. Oh ja, wenn ich mich erinnere an all die Dinge, die ich früher in meinem eigenen Leben so für ganz toll auch erachtet habe. Dreck, Schmutz, wofür ich mich jetzt schäme. Aber früher war das für mich mein Leben und ich habe darin gelebt und ich habe das ganz toll gefunden. Aber dann kam Jesus Christus und hat mich gereinigt und hat mich erneuert. So könnte man jetzt anhand von dem Titus ein Haus nach dem anderen aufsuchen und sie würde genau dies bezeugen. Das ist Weihnachten. Wenn wir uns hinsetzen und uns daran erinnern, was Jesus Christus aus uns gemacht hat. Was waren wir? Wie sagt der Paulus? Wie erklärt er es? Denn auch wir waren einst unverständig. Bitte macht nicht den Fehler und denkt, ach, wir sind die Gute und die Böse sind ja nur die andere. Das ist etwas ganz Schreckliches, aber kommt so häufig vor. Wenn nur alle so wären wie ich, das wäre wunderbar. Das wäre überaus schrecklich. Wenn alles so wäre wie ich, wäre überaus schrecklich. Ich bin froh, dass es nicht so ist. Paulus sagt, wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit, Neid, verhasst und einander hassend. Das ist unsere Biografie. Meine und deine Biografie. Und wenn du das nicht glaubst, dann streitest du nicht mit mir heute, sondern mit dem, der dieses Wort gegeben hat. Mit dem lebendigen, dreieinigen Gott. Der dich kennt, dein Herz kennt wie kein anderer. Jede einzelne Kammer deines Herzens kennt er. Und doch möchte er dich retten. Zupacke in seiner Liebe, dich reinige, dich heilige durch seinen Geist. Das ist das Evangelium. Das ist meine Freude, meine Zuversicht. Welch Glück ist es, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. So haben wir es gesungen. Eine zupackende Liebe. Ganz egal, was du jetzt vor dir hast, ganz egal, wie groß dieser Kampf ist, glaube daran, dass Jesus Christus in der Lage ist, dich zu reinigen, dich zu erneuern, dich zu heiligen, dich zu verändern. Wenn er das Werk in dir begonnen hat, wird er es auch vollenden. Vertraue ihm. Vertraue diesem Herrn. Und es ist nicht nur eine zupackende Liebe, sondern es ist auch eine freigebige Liebe. So steht es hier beschrieben im 6. Vers, dass er den Heiligen Geist reichlich über uns ausgegossen hat. Eine freigebige Liebe. Reichlich. Oder es steht dann eben auch hier in Verse 4 bis 7 das Werk beschrieben, welches sowohl von dem Vater als auch von dem Sohn als auch von dem Heiligen Geist durchgeführt wurde. Das Werk der Errettung. Die Menschenliebe Gottes, die Gabe des Heiligen Geistes, das Werk Jesu Christi. Alle drei kommen hier vor, alle drei Personen in der Gottheit. Alle drei Personen in der Gottheit haben dieses Anliegen, dass du nicht verloren gehst. Wenn du einmal wirklich verloren gehst, dann nicht aus dem Grund. Du hast dieses Wort gehört. Er ruft dich, ganz persönlich ruft er dich. Also ist es etwas, wo wir auch uns freuen sollten an dieser freigebigen Liebe. Wie viel setzt er ein dafür, dass wir leben können? Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Volle Genüge, so kann man es auch übersetzen. Im Überfluss, reichlich, hat er den Heiligen Geist über uns ausgegossen. Es wäre so schade, wenn gerade Kinder Gottes den Eindruck erwecken, oh, das ist so eine Qual, mit Jesus zu leben. Ich darf gar nichts mehr. Und also, es ist so schwierig. Also, das vermittelt die Bibel gar nicht. Die Bibel vermittelt gerade das Gegenteil. Die, die zu Jesus Christus gehören, sind reich gemacht. Sie haben die Fülle Gottes. Sie können nicht mehr bekommen. Man kann ein Kind Gottes nicht mehr reicher machen, als es ist. Es ist unmöglich, einem Kind Gottes noch etwas zu geben. Weil es alles bekommen hat, was Gott ihm geben kann. Sein eigener Sohn, sein eigener Geist, seine eigene Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, ein ewiges Leben haben. Reichlich. Lebt in diesem Reichtum. Lebt in ihm. Erkennt ihn, erfasst ihn und geht in diesem Reichtum voran. Er macht euch reich, dann auch wieder freigebig zu sein. In dem Sinn, dass ihr diese Liebe mit anderen teilt. Dass er sagt, ich möchte dir von jemand erzählen, der dich wirklich liebt, der für deine Sünde am Kreuz gestorben ist. Das ist unsere Botschaft. Aber ich möchte am Schluss noch eine Sache hier hinzufügen. Und zwar, es ist eine Liebe, die uns etwas hinterlässt. Und das ist viel mehr, als uns der reichste Mensch auf dieser Erde hinterlassen kann. Ich weiß nicht, wer im Augenblick der reichste Mensch auf der Liste ist. Gibt es ja immer so Listen. Wie viele Milliarden D-Mark oder Euro sind sie heute, Dollar oder Pfund er hat. Aber das, was das Evangelium, was der Herr Jesus Christus hinterlässt, das ist etwas, was also viel, viel mehr ist. Jetzt passt auf, hier wird es ja beschrieben im allerletzten Vers im 7. Da heißt es, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Die Rechtfertigung, das erhalten wir schon in der Wiedergeburt, wenn wir auf Grundlage des Werkes Jesu Christi, seiner Gerechtigkeit gerechtfertigt werden. Er hat für uns vollkommen das Gesetz erfüllt. Mir hätte er das ja tun sollen, aber er hat es für uns getan. Und im Glaube an dieses Werk werde ich nun durch Gott, durch seine Gnade gerechtfertigt. Aber nicht nur das, das ist schon unwahrscheinlich viel, sondern jetzt habe ich auch Hoffnung. Wisst ihr, ein Christ ist eine Person, die Hoffnung hat. So einfach könnte man das wirklich auch ausdrücken. Ein Nicht-Christ hat keine Hoffnung. Für ihn gibt es ja nur diese Erde. Es gibt für ihn keine Herrlichkeit, keine Zukunft, gar nichts, weil er ja nichts davon weiß. Er hat es nicht im Herzen. Er hat nicht die Worte Jesu im Herzen. Ich habe eine himmlische Wohnung für dich bereitet. Und ich komme, um dich zu mir zu nehmen. Fürchte dich nicht. Ja, er hat es nicht wirklich in seinem eigenen Herzen. Es ist für ihn weg. Er kann es gar nicht hören. Aber ein Christ hat Hoffnung. Ein Christ hat Hoffnung. Ein Christ hat ewiges Leben. Ich gebe zu, ich und auch ihr, wir müssen uns das immer wieder neu sagen und wir können das auch mal vergessen und wir können dann das gleiche Klagelied singen wie diese Welt. Aber es ist so schrecklich, wenn wir dieses Klagelied dieser Welt singen. Und so tun, als hätten wir keine Hoffnung und keine Zukunft, als würde es nur diese Welt geben. Versteht ihr? Dann kommt der Herr zu uns und dann sagt er, weißt du nicht, was ich für dich getan habe, was ich erkauft habe am Kreuz auf Golgatha mit meinem eigenen Blut? Möchtest du nicht heimkommen? Wie elend ist es für eine Mutter, wenn das Kind nicht heimkommen will? Wenn es viel lieber in der Fremde, in der Ferne lebt? Ich möchte nicht heimkommen zu dieser elenden Mutter. Das bricht das Herz der Mutter, wenn das Kind nicht heimkommen will. Ich habe den Eindruck, dass es manchmal für uns auch so sein kann, dass wir von unserer Seite aus solche Kinder sein können. Wir wollen ja gar nicht heimkommen. Wir wollen hier bleiben. Wir wollen hier bleiben. Aber das ist nicht etwas, was typisch christlich ist, sondern der Christ ist auf der Reise. Er ist ein Pilger auf der Reise. Und sein Ziel ist die himmlische Herrlichkeit. Er hat ewiges Leben. Er möchte heim. Wir sind ausheimisch, sagt Paulus. 2. Korintherbrief, sagt er das. Ausheimisch. Er hat das wirklich so empfunden. Empfindest du das auch so? Ich bin ja noch gar nicht zu Hause. Ich bin ja noch in der Fremde. Hier in dieser Welt ist ja nicht meine Heimat. Ja? Das darf dem Kind Gottes so ergehen. Das soll ihm sogar so ergehen. Ich möchte heim. Ich habe Heimweh. Ich habe Lust abzuscheiden und bei dem Herrn zu sein. Sagt Paulus. Heimweh. Ewiges Leben, Hoffnung, Erbe. Wir haben wirklich Grund, zuversichtlich zu sein, freudig zu sein. Wir müssen nicht an diesem Leib hängen, als wäre es das Einzige, was wir haben. Wie viele habe ich schon gehört, die gehen sonntags, also Ostersonntags in den Gottesdienst und können dann nachher sagen, aber es ist ja noch niemand zurückgekommen. Schrecklich. Die feiern Ostern, die Auferstehung, Aber es ist ja noch niemand zurückgekommen. Doch, er ist zurückgekommen. Heute Morgen habe ich es euch vorgelesen. Matthäus 28. Er ist auferstanden. Dieser Leib, in dem ich jetzt lebe und wohne, ist nicht mein Leib, auf den ich vertraue. Ich lebe in ihm und ich möchte ihn auch zu Gottes Ehre gebrauchen. Aber ich weiß, dass ich ein Auferstehungsleib erhalten werde. Und auf den freue ich mich. Manch einer hier in dieser Welt pflegt seinen Leib, weil er keinen Auferstehungsleib im Glauben erwartet. Es ist alles, was er hat, dieser Leib. Ich muss diesen Leib pflegen, ich muss ihn erhalten. Noch ein Jahr, noch ein Jahr, noch ein Jahr. Und ich will 100 Jahre alt werden. Versteht ihr? Das ist so eine Kultur, die immer mehr so quasi sich verselbstständigt. Der Leib wird zum eigenen Götze. Schrecklich. So jemand ist nicht in der Lage, dem Herrn zu dienen. Er ist nicht in der Lage, seinen Leib dahin zu geben. Er wäre nicht in der Lage, diesen Leib verletzen zu lassen für Jesus Christus im Dienst, ob es jetzt seelisch oder körperlich ist. Es würde ihm missfallen. Er macht es nicht. Warum soll ich meinem Leib irgendeinen Schaden zufügen? Ich möchte meinen Leib erhalten. Alle die Apostel, alle die Jünger, die der Herr Jesus Christus, diese 12, die er berufen hat, sie alle haben ihren Leib dahin gegeben. Sie wurde verprügelt, sie wurde gemartert, sie wurde in Gefängnisse geworfen, um Jesu Willen. Im Hebräerbrief heißt es, sie haben eine bessere Hoffnung gehabt. Nicht nur die, die dann eben im Neuen Testament dem Herrn gedient haben, sondern die auch im Alten Testament. Was ist deine Hoffnung? Worauf hoffst du? Wenn es nur dieses Leben ist. Wenn der Glaube an Jesus Christus nur dieses Leben umfasst, bist du der Ärmste, sagt Paulus 1. Korinther 15. Wenn unser Glaube an Jesus Christus nur dieses Leben beinhaltet, dann haben wir was ganz Entscheidendes gar nicht verstanden, was unser Erbe ist. Das Erbe, Teil habe ich jetzt schon, aber einen Teil bekomme ich auch erst. Auferstehungsleib. Wohne in der Herrlichkeit bei Jesus Christus, ewiges Leben. Dort mit ihm Gemeinschaft habe, ihn anbete, für ihn lebe und ihm diene. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Dahin möchte Paulus die Geschwister bringen auf der Insel Kreta. Nun, meine Zeit ist vorüber. Ich bin am Ende angekommen. Wir werden uns kommenden Sonntag noch einmal Gedanken machen über den letzten Teil, wo es darum ging, dieses Evangelium zu erhalten in einer Zeit damals auf der Insel Kreta, wo das Evangelium auch Angriffe ausgesetzt war. So ist es heute. Aber jetzt möchte ich euch einfach dies mitgeben. Schaut auf den Herrn Jesus Christus und auf den himmlischen Vater. Betrachtet Gottes Wesen. Und freut euch an diesem Heiland. Freut euch an seinem Heil. Vertraut diesem Heiland und vertraut diesem Heil. Und redet von diesem Heiland und redet von diesem Heil. Es wird in den kommenden Tagen genug über anderes gesprochen. Deswegen haben wir ganz besonders den Auftrag, über diese Dinge auch zu reden. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und bete. O Herr, wir wollen dir danken dafür, dass du gekommen bist und Mensch geworden bist. Ja, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du die ganze Menschenliebe, Freundlichkeit, Güte, Barmherzigkeit ja von dir uns gezeigt hast und vom himmlischen Vater. Und es ist nicht nur so ein Bild, was du uns hier entgegenhältst, sondern du bist gekommen, hast zugepackt. Ach Herr, wir dürfen dir vertrauen. Wir danken dir, dass wir dir vertrauen dürfen und dass du bei uns gar keinen Ansatz brauchst, wo du anknüpfen musst, sondern bedingungslos auch wirken kannst. Oh, das ist so großartig, dass du, Herr, in dieser bedingungslosen Liebe und Gnade an uns wirken möchtest. Wir loben dich darüber und wir danken dir für diese Hoffnung, die wir haben dürfen, für dieses Erbe, welches du uns gibst, für das ewige Leben. Ach, Herr, so wenig verstehen wir noch von dem ewigen Leben. Das Wort ewig ist für uns ein Wort, was wir aus unserer Erfahrung nicht kennen. Und doch ist es so gewaltig, so groß und so herrlich, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken. Hilf uns, dass wir es tun. Und hilf uns auch in diesen Tagen, dass wir mit anderen Gemeinsames tun. Ach Herr, wir danken dir nun für dein Wort und lege uns in deine Hände. Amen.